Der Adler Mannheim Eishockey-Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu unserer heutigen Folge. Zwei Playoff-Runde, 1 Spiele später und wir stehen im Viertelfinale. Schöne Nachrichten zum Start in diese Episode. Es waren zwei tolle, aber spannende Spiele gegen die Nürnberg Ice Tigers, über die wir heute natürlich auch nochmal sprechen wollten. Und ansonsten dreht sich alles um die Playoffs in der Penny DEL, welche Paarungen da anstehen im Viertelfinale, ob Köln den Einzug ins Viertelfinale heute Abend auch schon perfekt macht, wo es besonders spannend wird, wem Anti und Ulle die größeren Chancen zurechnen, das hört ihr heute alles in der Folge. Und wir gucken auch nochmal in die Playoffs und Playdowns der DEL 2. Zum Anfang noch einen kleinen Ausflug zur Awardshow. Es wurden ja diverse Preise durch die Penny DEL an besondere Spieler und Trainer vergeben. Alle Infos dazu jetzt wie immer von Adler-Reporter Antti Soramius und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
Der Gewinner in der Kategorie Eishockey-Podcast des Jahres. Antti Soramius und Christoph Ullmann. Antti, hey. Herzlichen Glückwunsch. Von der einen Eishockey-Gala in die nächste Podcast-Folge. Und ich bin jetzt einfach mal so frei, weil ich das ein paar Mal sagen durfte, Antti. Ich übergib uns einfach den Preis. Bisschen Lobhudelei an uns beide. herzlichen Glückwunsch, Antti. Erstmal Übergabe des Preises durch Gernot Trippke. Was sagst du? Was sind deine ersten Emotionen, deine ersten Gefühle?
Ich danke meinen Eltern, besonders meiner Mutter, meinem Vater, meiner Schwester. Ich habe ja nur drei Brüder, aber so den ganzen Leuten, die das alles möglich gemacht haben, denen möchte ich da herzlich danken dafür. Aber ich muss eine Sache sagen, ich bekomme vermehrt Lob, wirklich, also nicht ich selbst, sondern wir beide, für uns beide, für unseren Podcast. Das will ich einfach mal so weitergeben. Gestern in Nürnberg hat mich zum Beispiel eine nette Dame gestoppt, hat mir hinterhergerufen, Anti. Und dann habe ich, dann hat sie gesagt, ich möchte unbedingt sagen, ich höre euren Podcast so gerne, er ist richtig super, sehr, sehr gut. Und ihr trefft immer den Nagel auf den Kopf, also so sinngemäß hat sie es gesagt. Also ich kriege die Worte jetzt nicht mehr zusammen. Und dann hat sie gesagt,
bitte? Hast du wieder nicht richtig zugehört, wenn die Worte wieder nicht zusammenkriegst?
Nee, und dann hat sie so gesagt, so, also dass sie das sich freut, uns das so sagen zu können, dass sie uns so das Feedback geben kann, habe ich auch gesagt, ja, sehr schön. Also ich finde es immer richtig toll, wenn jemand einfach Feedback gibt, weil ja, da merkst du, das sind die Leute, die dir zuhören und deswegen finde ich das richtig toll.
Also du kriegst Feedback und ich krieg öfter mal Anfragen, Antti, von anderen Podcasts, ob ich meinen Senf mal dazugeben will. jetzt war ich zuletzt in einem Podcast der Straubing Tigers, das war auch interessant, es hat auch Spaß gemacht, mit denen natürlich auf die Serie zu blicken, jetzt gegen Schwenningen. Das war super interessant, aber ich nehme den Preis auch gerne an. Danke, Antti, für deine lobenden Worte, auch in meine Richtung. Da kam nämlich kein einziges, dass du nur so stark bist wie dein Team, dass man nur im Team funktionieren kann, dass du das an deine Mitspieler weitergibst und dass das ein Erfolg der Gemeinschaft ist. Aber gut, sei das mal dahingestellt.
Andi, ich habe gelernt, Steve Walker hat es ja gesagt, sein Preis kommt in die Kabine. Das ist nämlich ein Preis der Mannschaft. Ohne seine Mannschaft wäre er nix.
Ja, das fand ich ganz gut.
Hätte ich von lernen sollen, ja.
Ja, was sagst du denn? Ich komme ja direkt von der Preisverleihung. Die ausgezeichneten Veit Oswald Junior des Jahres, Christas Gudlewskis, Torhüter Bremerhaven, Nick Mattinen, Nummer 7 der Scorerliste in der Liga. Nicht nur unter den Verteidigern, sondern der gesamten Scorerliste in der Liga, war Verteidiger des Jahres und Spieler des Jahres, Justin Schütz, Stürmer des Jahres, du hast es gesagt, Steve Walker, Trainer des Jahres, Bremerhaven Hauptrundensieger. Ich glaube, das ist dann keine Wahl der Zuschauer, sondern das ist einfach dem geschuldet, dass sie auf der 1 abgeschlossen haben. Gibt es aus deiner Sicht was, wo du sagst, da hättest du jemand anders vorne gesehen, vielleicht beim Verteidiger Matuschkin aus Frankfurt zum Beispiel war auch noch ein Kandidat oder Kai Wissmann? Ist da irgendeine Rubrik, wo du sagst, oh, das hat mich jetzt überrascht, du hättest vielleicht auch Thomas Popisch vor Steve Walker gesehen? Gibt es da irgendwas, wo du ein bisschen die Augen gerunzelt hast oder die Stirn in Falten gelegt hast?
Ja, sagen wir es mal so, es gibt so ein paar Sachen, du kannst es immer diskutieren, weil natürlich Thomas Popisch macht einen guten Job und zwar schon über Jahre in Bremerhaven, sonst stünden sie nicht da, wo sie sind, keine Frage. Steve Walker, sein erster Cheftrainerposten und er hat einen richtig guten Job gemacht in Schwenning. Jetzt kannst du hin und her diskutieren, wer es verdient hat, wer es mehr verdient hat. Also das ist immer so eine Sache. Eine Sache muss ich doch sagen, bei der Wahl des Verteidigers des Jahres, da kann es nicht nur um die Punkte gehen. Da kann es nicht nur darum gehen, wie viele Tore der Verteidiger erzielt hat und wie viele Assists er gemacht hat, sondern so die Gesamtperformance. Und da sehe ich also den Kai Wissmann schon sehr weit vorne auch in der Gesamtperformance, muss ich sagen. Leon Kawanke, der ist leider nicht genug lange dabei, um da jetzt einen Preis zu bekommen. Der hat noch nicht genug Spiele gemacht, ist ja gegen Ende der Saison erst gekommen aus Nordamerika. Aber der spielt absolut überragend. Das ist mein Verteidiger des Jahres, muss ich sagen. Leon Kawanke, und nicht, weil ich das durch die Mannheimer Brille sehe, sondern was für einen Impact der hat für eine Mannschaft, das sieht man bei den Adlern jetzt. Also wie er stark mit Joki Paka zusammenspielt, das ist wirklich unfassbar. Wir werden natürlich gleich ein bisschen mehr über die Adler sprechen, aber das sind für mich eigentlich so die Kriterien für einen Verteidiger. Auch für einen Stürmer ist es nicht nur, wie viele Tore du erzielst, sondern deine Gesamtperformance. Wie gewinnst du die offensiven Bullies, die defensiven Bullies, wenn du 2-1 führst, noch 2,5 Minuten auf der Uhr sind? Wie machst du den Backcheck? Wie reißt du deine Mannschaft mit? Also so, ich finde, da sollte man ein bisschen mehr die Gesamtperformance anschauen und nicht nur die Punkte, weil das ist einfach, da kann ich meine Oma anrufen und sagen, Oma, zähl mal zusammen, wer hat die meisten Punkte? Aha, der, okay, dann wird's der. Also von daher, das ist nicht unbedingt das, was die Hauptmerkmale eines Top-Spielers sein sollten.
Gut, aber bei Justin Schütz 27 Hauptrundentreffer und dann legt er in der ersten Pre-Playoff-Partie gleich mal einen Hattrick hinterher. Also da glaube ich, da brauchen wir
nein, nicht. Nein. Also bei Justin Schütz, über den diskutiere ich auch nicht. Also das ist überhaupt, der hat sowas von verdient und München wird sich schon ärgern, dass sie den haben gehen lassen.
Und von dem ganzen Rahmen, ich muss sagen, dass mir das unglaublich viel Spaß gemacht hat, da die mit an der Moderation beteiligt gewesen zu sein. Die Jungs, das muss man echt mal sagen, da kommen ja Jungs rein, jetzt der Krista Skudlewski, der Nick Mattinen, die kenne ich nicht und ich unterhalte mich mit denen und du führst dann ein Interview mit denen, ist super sympathisch. Also eine ganz lockere Runde war das auch. Ich finde das auch spannend. Dann, was den Unsung Hero angeht, den haben ja, der Preis wurde überreicht, sinnbildlich für alle Eltern, was die leisten, ihre Kinder ins Training fahren, Wäsche waschen, unterstützen bei allen möglichen Sachen.
Oder motivieren. Das ist unser Preis, deiner und meiner.
Das ist, habe ich auch gesagt, nehme ich gerne mit nach Hause, aber das war auch toll, wie die Telekom das geschildert hat, wie sie dazu kommen, dass da auch ein bisschen drüber hinaus gedacht wird. Nicht nur, ich sehe meine Stars in der DEL, sondern auch wirklich, was dahinter steckt. Dann die Zahlen und den Input, den die Telekom liefert mit der In-Goal-Kamera, Weißhockey-Stats. Ich finde das schon unglaublich interessant. Das war eine tolle Show, sehr informativ. Ich bin kein Fan von dem Wort kurzweilig, aber es war kurzweilig. Es war echt schön, hat Spaß gemacht. Und dann auch mal Steve Walker wiederzusehen, den man ja aus Mannheim kennt. Und da gebe ich dir recht, der war 6 Jahre Co-Trainer. Jetzt sitzt das erste Mal, auf Englisch sagt man so schön, im Driver-Seat, also auf dem Fahrersitz und hat jetzt die Kontrolle und macht da echt einen Wahnsinnsjob. Das hat Spaß gemacht, schöne Show und alle Jungs haben halt auch gesagt, die freuen sich jetzt unglaublich auf die Playoffs. Wir haben heute Mittwoch, wir zeichnen jetzt unmittelbar nach dem Adlerspiel auf. Heute Abend Spiel 2 in Köln, da sprechen wir jetzt gleich drüber. Jetzt huschen wir aber erstmal schnell in die Kabine, Anti. Wir müssen uns nicht frisch machen, Anti, wir müssen unseren Preis reinbringen.
Der Blumenstrauß ins Wasser stellen.
So, der Preis ist in sicheren Händen, Anti. Und Bulli in Nürnberg, würde ich sagen. Aber Puckgewinn, schnell zurück nach Mannheim, ausholen zum Schlagschuss Richtung Berlin.
Absolut, ja, also das muss man sagen. Die Leistung insgesamt war beeindruckend. Der Adler in diesen Pre-Playoffs, hat man ja früher gesagt, Playoff erste Runde. Und zwar einfach aus dem Grund, du gewinnst zu Hause 2-1. Das Spiel war viel deutlicher, als das Ergebnis uns glauben lässt. Hinten raus, klar, wenn der Torhüter rausgenommen wird, dann kann es nochmal eng werden, nimmst du eine Strafzeit, dann geht's 6-4 und so weiter. Also das war so ein bisschen die Geschichte dieses ersten Spiels. Die Adler haben sehr, sehr kompakt gestanden, haben den Nürnbergern ganz, ganz wenige Schüsse nur gegeben. Arno hat dann sehr gut gehalten auch, muss man sagen. Und also das, was eben auf ihn kam. Ansonsten, die ersten 2 Drittel waren die Adler absolut überlegen. Sie haben es nur verpasst, Niklas Treutle zu überwinden öfter, weil der war absolut überragend, war der beste Spieler auf dem Eis, muss man sagen. und hat die Nürnberger in diesem ersten Spiel im Spiel gehalten. Im zweiten Spiel hast du dann die Situation, dass zunächst mal direkt nach 30 Sekunden Nürnberg dann den Führungstreffer macht, unglückliche Aktion, die Scheibe springt vors Tor und dann war es überhaupt kein Problem mehr, das Ding reinzumachen und dann das Ganze abzuschütteln. Also du hast einen ganz anderen Plan gehabt, wolltest ganz anders starten und dann direkt dieser Rückschlag und dann spielst du eigentlich ganz normal weiter, unbeeindruckt. Das, was wir von Bremerhaven kennen aus solchen Situationen, dass die einfach unbeeindruckt weiterspielen, spielst weiter, spielst wirklich ruhig weiter, versuchst Druck aufzubauen. Nürnberg war besser, war besser als im ersten Spiel. Man hat so ein Aufbäumen gesehen. Man hat das gesehen, sie stehen mit dem Rücken zur Wand, verlieren, ist gleich Urlaub. Den will man in der Jahreszeit definitiv nicht haben. Also da hat man schon gesehen, dieses letzte Aufbäumen der Nürnberger, die haben noch alle Kräfte mobilisiert. Das hat aber nicht gereicht. Und die Adler haben dann natürlich auch in den entscheidenden Momenten dann auch die Tore erzielt. Also zum Beispiel diesen Ausgleich dann so erzielt, dass du dann auch irgendwo gezeigt hast, okay, wir sind am Aufholen leistungsmäßig, wir werden stärker als ihr, dann kommt der Ausgleich und dann der Führungstreffer, dann das 3:1. Also das war dann schon sehr gut runtergespielt, auch wenn es dann immer wieder ja das eine oder andere Tor der Nürnberger gab, aber dann hat man gute Antworten gefunden.
Da gebe ich dir absolut recht. Das war gestern eine sehr, sehr gut geführte, kaltschnäuzige Partie. Es wirkte für mich sehr, sehr fokussiert. Du sagst es auch, du hast dich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Du hast keine Phasen im Spiel gehabt, wo du nicht wirklich Zugriff hattest oder wo Nürnberg haushoch überlegen war. Für mich waren ja zuletzt auch mal Spiele dabei, wo man zum Ende der Hauptrunde, wo du defensiv agiert hast, aber nicht wirklich Zugriff auf den Gegner bekommen hast. Und da erinnere ich zum Beispiel auch an das letzte Hauptrundenspiel, das war dieses Retro-Spiel in Gelb, wo Nürnberg ja doch die bessere Mannschaft in der SAP-Arena war. Ich glaube, da waren 6 oder 7 Pfostenschüsse dabei, der Ice Tigers, man hat das Spiel im Shootout gewonnen. Das war nicht die Adlermannschaft, die man gestern gesehen hat. Gestern war wirklich eine sehr, sehr konzentrierte, fokussierte Adlermannschaft. Ich muss sagen, Spiel 1 war richtig, richtig eng. Und dann hast du auch gedacht, okay, wenn es nach Nürnberg geht, Nürnberg dann zu Hause ist. Aber Nürnberg war dann ein Ticken zu nervös. Ich fand auch vom Mannschaftskapitän Weber das Interview der Ice Tigers hinten raus auch sehr gut zusammengefasst, wo er einfach gesagt hat, wir haben die PS, wir haben die Leistung einfach heute nicht aufs Eis gebracht. Für mich war allerdings gestern so Schlusssirene, wo du gesagt hast, starker Auftritt, Mannheim, Respekt. Aber im gleichen Moment, jetzt kommt Berlin. Das war so ein, jetzt kommt eine andere Hausnummer. Und du kannst dich ja jetzt gleich wieder reisetechnisch an die Planung begeben. Hast jetzt Rückenwind, Anti, würde ich schon sagen, weil du jetzt 2 Spiele gezeigt hast, wo du auch wirklich mal das abgerufen hast, was in dir steckt. Aber das wird nicht reichen gegen Berlin.
Du musst eine Schippe drauflegen, das ist ganz klar, aber auf deiner Seite, du hast in dieser Saison ganz gut gegen Berlin ausgesehen, das ist das eine und du brauchst in der Kabine niemanden zu erzählen, gegen wen du jetzt spielst. Ja, also das ist auch demjenigen klar, der erst aus Nordamerika gekommen ist, Keaton Thompson zum Beispiel. Der weiß, der kriegt das sofort gesagt von den Jungs, das ist Berlin, das ist ein Wahnsinnsrivale schon seit Jahren für uns. Das ist das eine. Einer, der super heiß ist, mit dem habe ich gestern gesprochen noch, ist Leon Gawanke. Der ist Berliner, hat im Nachwuchs der Eisbären gespielt und spielt jetzt eben in Mannheim. Für ihn ist es ein großes Spiel. Er sagt, meine Familie ist dort. Also es werden viele, viele Menschen kommen, die ich kenne. Das ist natürlich nochmal was ganz, ganz Besonderes für ihn. Also da sind viele Kleinigkeiten, die man so mit reinpacken kann, die was Besonderes auch sind. Das ist natürlich auch die Geschichte, dass vor ein paar Jahren die Eisbären ja auch aus den Pre-Playoffs kamen, die Adler dann rausgeschmissen haben im Viertelfinale. Jetzt ist es die umgekehrte Konstellation und so weiter. Also du kannst so viele kleine Geschichten drum machen um diese Serie. Von daher denke ich, dass es was ganz, ganz Besonderes sein wird, wie immer, wenn es gegen Berlin gibt und jedes Spiel so eine eigene Geschichte schreiben wird. Und davon hat man möglicherweise sogar 7 Stück bis Ostern. Also muss man schon sagen, da freue ich mich sehr drauf, wenn man sich die Adler anguckt, auch wie gut sie präpariert sind oder wie gut sie vorbereitet waren für die Nürnberg-Serie, macht mir das dann schon irgendwo auch Mut, zu sagen, dass die Adler sehr, sehr gute Chancen haben. Also man spricht ja da von 50-50 Chance oder 60-40 oder haut man ja gerne mal raus. Ich würde das ein Duell, was ich auf Augenhöhe erwarte, sehen. Und zwar nicht 50-50, sondern vielleicht 52-48 für die Berliner, weil die einfach von der Hauptrunde natürlich gestärkt da rausgekommen sind, zumindest weil sie da ja so einen guten Rhythmus gefunden haben. Auf der anderen Seite, die Adler hatten ihre Täler, das wissen wir, aber hatten auch Höhen. Und die Höhen kommen jetzt so langsam zur richtigen Zeit, haben die Hauptrunde stark abgeschnitten mit dem 6-1 gegen Köln. Und dann einfach da weitergemacht, leistungsmäßig. Klar hast du nur in Anführungszeichen 2-1 gegen Nürnberg im ersten Spiel gehabt, hast aber stark gespielt, hast keine Konter zugelassen, also keine 2-1, 3-2, 3-1 oder sowas, sondern warst sehr, sehr kompakt gestanden, hast die Mittelzone. Und das ist in solchen Spielen wichtig, wo du weißt, es gibt wahrscheinlich gar nicht viele Tore in den Playoffs, in den meisten Spielen. Wenn du die Mittelzone beherrschst, wenn du den Gegner da bekommst, durch einen guten Backcheck die Scheibe in der Mittelzone schon wieder eroberst oder die Mittelzone so zumachst, dass du da die Zweikämpfe gewinnst um die Scheibe, dann hast du wirklich ein gutes Eishockeyspiel gemacht. Und da sind so die Ansatzpunkte, wo ich sage, dass die Adler sehr gute Chancen haben werden gegen die Eisbären. Und dann, Ulle, zu guter Letzt, was ich unfassbar gut finde, man hat ja immer davon gesprochen, die Mannschaft ist so abhängig vom Scoring von Matthias Plachter. Wie viel hat Matthias Plachter jetzt getroffen? Und zwar, das meine ich nicht, dass er schlecht gespielt hätte, sondern die Abhängigkeit ist nicht da. Matthias Plachter hat genau 0 Tore gemacht. Hat er gut gespielt? Klar, hat er sehr gut gespielt. Gerade im Powerplay auch wieder alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen für seinen Direktschuss, den er da macht, immer von der rechten Seite. Also da haben sie versucht, den da wegzuverteidigen, aber es gab trotzdem Überzahltore. Also, wenn du überlegst, im ersten Spiel Wolf, Fischbuch, im zweiten Spiel Gawanke, McGinnis, Godet, Schwartz, wieder Wolf, wieder Fischbuch. Wolf und Fischbuch sind die einzigen Doppeltorschützen bei 8 Toren. Also, das finde ich schon eine Sache, dass du sagen kannst, die ganze Mannschaft trägt jetzt dazu bei, in der Offensive, im Scoring, aber auch die ganze Mannschaft spielt, hat so eine Schippe draufgelegt. Ich schaue mir Jocki Backe an, der harmoniert mit Gawanke unfassbar gut. Das ist ein unfassbares Verteidigerpärchen. Ich schaue mir Simon Thiel an, der läuft und läuft und läuft, spielt unter Zahl. Hennikainen zurzeit nicht im Aufgebot. Man spricht ja nicht über Verletzungen in den Playoffs. Hennikainen nicht im Aufgebot. Thiel übernimmt Teile der Hennikainen-Schichten in Unterzahl. Hennikainen spielt da wahnsinnig viel Unterzahl. Macht das sehr, sehr gut. Also du hast ganz, ganz viele Ansatzpunkte, wo du sagst, das sind jetzt nur 2-3 Beispiele gewesen. Also ich kann jetzt nicht jeden analysieren oder jeden Spieler jetzt hier rausnehmen und zerpflücken. Aber wenn du diese ganzen Sachen siehst, wer da alles eine Schippe drauflegt, McGinnis spielt überragend, finde ich. Gerade im Powerplay, wo ihn viele gar nicht gesehen haben und so weiter. Also du hast wirklich Fischbuch sowieso zum Ende hin der Saison. Also jetzt fange ich doch an. Also ich höre jetzt auf, weil ich zu jedem was Gutes zu sagen habe.
Ja, vielleicht
also,
darf ich dann auch nochmal was sagen heute.
Ja, genau. Ich rede mich in Rage, genau. Aber du weißt, was ich meine. Also die Mannschaft konnte als Mannschaft eine Schippe drauflegen, weil jeder individuell auch noch eine Schippe drauflegen konnte.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Vor allem, was ich unterstreiche, was du gesagt hast, ist, das war ein enges Spiel in Spiel 1, aber du hast nicht viel zugelassen. In den Playoffs geht es ja nicht darum, ein Feuerwerk abzubrennen, sondern in den Playoffs geht es darum, das Spiel zu gewinnen. Das ist alles, was zählt. Ob es ein 1-0 ist, 2-0, 2-1, völlig egal. Ein 6-1 oder ein 8-0 zählt genauso viel wie das andere Ergebnis. Kann man von der Hauptrunde auch sagen, da gibt es 3 Punkte. Aber in dem Fakt Playoffs ist es so, du musst Spiele gewinnen, egal wie. Und das haben die Adler überzeugend gemacht, vor allem mit einer strukturierten Leistung im Spiel ohne Scheibe in Spiel 1. In Spiel 2 haben sie das dann deutlich unterstrichen und jetzt triffst du natürlich auf einen Gegner, der eine viel, viel bessere Hauptrunde gespielt hat. Natürlich hast du viele Emotionen dabei, die ganze Geschichte mit der Rivalität. Ich finde es Wahnsinn, dass du zwei absolute Größen der Liga hast, zwei absolute Schwergewichte mit großen Arenen, auch mit großen Fanlagern. Das ist eine Serie, ich möchte die mal vergleichen mit Schwenningen-Straubing. In Schwenningen ist es unfassbar laut, in Straubing ist es auch wahnsinnig laut. Das wird eine Serie, da wird ganz, ganz viel Energie auch von den Rängen kommen. Du hast aber im Vergleich, du hast andere Stadien. Der Pulverturm ist ein Pulverfass. Schwenningen ist auch unglaublich viel Energie, was da von den Rängen reingetragen werden kann. Und dann gehst du jetzt in die Mannheim-Berlin-Serie. Zwei Multifunktionsarenen, aber auch unglaublich laut, vor allem mit diesen Fanlagern. Der Gästeblock wird immer pickepacke voll sein. Und da steckt so viel Rivalität und so viel Geschichte auch in dieser Serie drin. Das wird, das ist einerseits unglaublich geil, dass die beiden Mannschaften jetzt aufeinandertreffen, vor allem auch die Adler mit dem Rückenwind aus den Pre-Playoffs, aber eigentlich fast auch ein bisschen schade, dass sie so früh aufeinandertreffen. Ja. Aber am Ende des Tages sind da ja auch die Adler selber schuld dran, so einen großen Brocken jetzt in der ersten Runde zu kriegen, weil du einfach in der Hauptrunde nicht so performt hast und dich unter den Top 6 festgespielt hast. Das ist, und man sagt aber auch, wenn du Meister werden willst, du musst alle schlagen. Du weißt ja nicht, wer in den anderen Serien weiterkommt, was da passiert, aber ich freue mich auch. Jetzt geht's los in 4 Tagen, am 17., am 20., am 22. und am 24. sind die ersten 4 Spiele terminiert. Und da lassen wir uns mal überraschen. Anti, fährst du da jedes Mal mit dem Auto, reist? Weißt du schon, wie die Mannschaft reist? Wird geflogen? Gibt es da einen Platz für dich? Oder wie strapaziös wird es für dich in den nächsten?
Ja, normalerweise bei den Flugreisen gibt es immer einen Platz für mich, auf alle Fälle. Die Mannschaft wird aber am Samstag mit dem Zug fahren. Und zwar relativ früh, und ich fahre dann mit Adrian Parejo, dem Pressesprecher der Adler, fahren wir abends samstags erst. Da musst du nicht den ganzen Tag schon in Berlin sein, sondern fährst du abends schön, bis du kommst ins Hotel, legst dich hin und am nächsten Tag ist dann das Spiel. Das ist dann ganz, ganz bequem, 16:30 Uhr, und dann fahren wir auch direkt wieder zurück. Wir wollen dort nicht nochmal übernachten. Ich will am Montag schon wieder dann frisch sein, um möglicherweise schon am Montag den Podcast mit dir aufzuzeichnen. Dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen alles. Aber die Reiseplanung ist schwierig. Ich glaube, irgendeine Reise wird dann auch geflogen. Ich glaube, Spiel 7 möglicherweise würde geflogen werden. Du kannst es so kurzfristig ja gar nicht machen. Du kriegst das so kurzfristig gar nicht unbedingt so viele Plätze in einem Flugzeug. Dass natürlich dann auch zur richtigen Zeit auch in Berlin landen muss und so weiter und so fort. Ne? Also chartern ist auch so eine Geschichte, kannst auch nicht einfach so sagen, hey, wir chartern jetzt mal einen Flieger, ja, ist momentan aber halt keiner da oder so, ja. Ne? Also deswegen ist die Planung natürlich sehr wichtig. Man muss aber natürlich schon anfangen zu planen, wenn du in die Pre-Playoffs kommst, rechnest du natürlich so, was wäre, wenn wir gewinnen, dann kämen wir gegen Berlin. Dann muss man schon mal die Planungen anfangen im Hintergrund. Weit weg von der Mannschaft. Die Mannschaft soll davon gar nichts mitbekommen, weil die sollen sich nur darauf konzentrieren, aufs nächste Spiel und nicht, was wäre, wenn oder wenn wir dann das gewinnen, dann passiert das und das. Aber im Hintergrund musst du es ja machen. Du musst ja vorbereitet sein. Und da machen die Adler seit Jahren schon immer einen sehr, sehr guten Job.
Schauen wir mal, ob bei uns im Hintergrund gearbeitet wurde. Wir gehen mal in die Kabine, gucken, ob die Betreuer den Pausentee angerührt haben, Anti. Und dann schauen wir noch mal ganz kurz auf die anderen Serien. So, und da gehen wir mal mit dem Bulli nach Köln. Jetzt wird ja noch der Gegner von Bremerhaven gesucht. Heute Abend steigt Spiel 2 in der Köln Arena gegen Ingolstadt. Köln mit einem deutlichen Auswärtssieg an Spiel 1, weil die Konstellation Köln konnte kein Heimspiel bestreiten, weil die Arena geblockt war. Dementsprechend Ingolstadt mit Spiel 1, obwohl schlechter platziert zu Hause. Und dann würde es Mittwoch, Spiel 2 steigt sowieso in Köln, und es würde bei einem möglichen Spiel 3 direkt am Donnerstag weitergehen. Der Gewinner trifft auf jeden Fall auf Bremerhaven. Köln jetzt mit einem Matchball, Anti, ohne dazu episch zu werden. Auch die anderen Begegnungen: München startet in Wolfsburg und Straubing gegen Schwenningen. Hol mich da mal ganz kurz oder uns mal ganz kurz ab. Was ist deine Meinung? Siehst du da die besser platzierten Teams aus der Hauptrunde auch im Vorteil?
Ganz, ganz schwer zu sagen, weil jedes Team so ein bisschen seine Tiefs und seine Höhen hatte. Selbst Straubing hatte mal eine Serie, wo sie Spiele verloren haben, nur hatten sie so gut performt vorher, dass sie nicht so weit oder dass sie da nicht abgefallen sind. Also es ist momentan die Form schwer zu sagen, vor allem diese Pause, die man jetzt hat, bis es losgeht, wie nutzt man sie und so weiter. Das sind alles so Sachen, die sicher einen Impact haben aufs erste Spiel. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, bei München-Wolfsburg, das halte ich für absolut offen. Bremerhaven gegen Köln im Übrigen auch, weil ich glaube, also falls es Köln wird, aber ich gehe mal davon aus, dass Köln sich dann unterm Strich durchsetzen wird, ob heute Abend oder morgen Abend. Aber ich gehe einfach davon aus, dass die Kölner doch stärker sind, als sie teilweise performt haben. Und dass sie es schaffen können, dann auch in den Playoffs dann reinzukommen. Also Bremerhaven gegen Köln, das schaue ich mir an. Also da ist Bremerhaven für mich noch nicht durch.
Da gebe ich dir absolut recht, Anti. Und bei gut Schwenningen, Straubing hast du drüber gesprochen. Du hast gesagt, die Straubinger hatten tief. Wie schätzt du denn Schwenningen ein? Vor allem, weil sie nur 3 Heimspiele hätten in der Serie, wenn es über die volle Länge geht. Ist Schwenningen in der Lage, auswärts ein Spiel zu ziehen?
In der Lage sind sie schon, aber ich halte halt Straubing, die sind auch heimstark. Ich halte Straubing schon für ein reifes Team, für ein starkes Team, offensiv gut. Die sind halt defensiv sehr, sehr stark. Sie spielen so kompakt hinten drin. Das musst du irgendwie knacken und da musst du die Geduld aufbringen. Also da sind viele, viele Faktoren, die du dann auch im Spiel umsetzen musst. Also ich halte für Straubing für das ein bisschen bessere Team, aber ich glaube, dass es da auch also ein enges Ding wird. Also da wirst du nicht sagen, ja, Straubing marschiert da mit 4-1 durch oder irgendwie sowas, sondern ich glaube, das wird eine ganz, ganz enge Serie.
Was ich dir sagen kann, in den Playoffs ist es auch unglaublich wichtig, wie du gecoacht wirst, wie du auf deinen Gegner eingestellt wirst. Und dann ist das Ganze ein wahnsinniger Fight, was deine Reaktion angeht. Und ich meine jetzt nicht die Reaktion auf einen Gegentreffer, sondern die Reaktion, ein Spiel zu verlieren. Vielleicht auch zu Hause ein Drittel abzugeben, deutlich, zum Beispiel 0-3, so wie damals aus Mannheimer Sicht in der Serie gegen Wolfsburg im Halbfinale. Und dann ist es immer das, was gibt dir der Trainer mit? Wie spricht der Trainer mit dir in der Drittelpause? Wie stellt er dich aufs nächste Spiel ein? Und da glaube ich schon, dass zwischen Tom Pokel und Steve Walker, da stehen zwei absolute Füchse an der Bande. Steve Walker ist zwar neu im Trainergeschäft, aber der hat 5 Meisterschaften als Spieler mit den Eisbären gewonnen. Der hat über 85 Playoff-Partien gemacht. Der hat jetzt 6 Jahre als Assistenztrainer gelernt. Ich glaube schon, dass der da gut auf seine Mannschaft einwirken kann. In der anderen Serie München gegen Wolfsburg glaube ich auch, dass es ein Duell der Trainer werden wird. Mit Mike Stewart, Playoff erfahren auf Seiten der Wolfsburger. Toni, ein sehr, sehr guter Spieler, auch ein guter Trainer, keine Frage. Aber die Serie halte ich für besonders eng, nicht nur der Konstellation geschuldet, dass es 4-5 ist. Da würde ich mich nicht festlegen wollen, wer da am Ende die Nase vorne hat. Und dann ist es, Köln haben wir jetzt gesagt, hat den Matchball, aber auch Mark French mit Ingolstadt. Also den darfst du nicht abschreiben. Der hat letztes Jahr gezeigt, wie stark die Ingolstädter in den Playoffs performen konnten. Uwe Krupp auf Kölner Seite ist auch ein Fuchs. Du hast gesagt, Köln hat ein bisschen underperformed in der Liga. Die können meines Erachtens auch besser Eishockey spielen. Aber da ist jetzt auch ein Thomas Popisch natürlich gefragt im Bremerhaven. Du startest von der Pole Position. Die Erwartungen sind nicht hoch. Also ich habe Alfred Prey und Hauke Hasselbrink bei der Awardshow getroffen. In Bremerhaven rennt jetzt keiner durch die Gegend und bastelt schon irgendwelche Banner, wo der Meisterpokal drauf abgebildet ist. Mhm. Also die sind schön nordisch kühl geblieben da oben. Aber dennoch erwartet man von Bremerhaven tolle Auftritte in den Serien. Und dann natürlich auch zwischen Dallas Eakins und Serge Aubin. Serge Aubin weiß auch, wie man Playoffs spielt. Dallas Eakins, da war ich jetzt schon überzeugt von den ersten beiden Auftritten gegen Nürnberg. Also das sind für mich so Faktoren. Du kannst jetzt Spieler herausheben. Du sprichst von Matthias Plachter. Für mich ist ein guter Spieler immer der seine Mitspieler besser macht. Und wenn Matthias Plachter jetzt den ganzen Fokus auf sich zieht, damit die Verteidiger sich auf ihn konzentrieren, aber seine Mitspieler dann Tore schießen können, ist das ein Wahnsinns-Move, wiederum von der Handschrift des Trainers kommt. Ja. Und deswegen sage ich, ist es ganz, ganz entscheidend, wie reagieren Trainer. Selbst wenn du in der Serie 2-0 in Führung gehst, Anti, was bedeutet denn das? Das ist wie wenn du einen Marathon läufst und bei Kilometer 21 angekommen bist. Das bedeutet nichts.
Und da führst.
Gar nichts, überhaupt nichts. Und deswegen freue ich mich darauf, auf die kommenden 6 Wochen, was so alles passiert, wo es abgeht, wo es hochgeht, wo es runtergeht, wo es Niederlagen gibt, wo es Siege gibt. Andi, wie reagierst du auf Verletzungen? Musst du mal einen Torwart rausnehmen, um den zu schützen? Das wird phänomenal.
Ich muss noch eine Sache sagen, wenn man von engen Serien spricht, heißt es nicht, dass es dann 4-3 ausgehen muss, sondern eine enge Serie kann auch 4-0 für eine Mannschaft ausgehen. Aber die Spiele waren so brutal eng und es ging wirklich immer nur um ganz, ganz winzige Kleinigkeiten. Weißt du, die andere Mannschaft oder die Siegermannschaft gewinnt dann 2-1 jedes Spiel, sage ich mal. Und es war brutal eng und die andere Mannschaft hatte in jedem Spiel die Chance, dann doch noch auszugleichen oder so. Also das heißt eine enge Serie. Enge Serie ist nicht abzulesen, wie es dann ausging, ob es dann 4-0, 4-1 oder so war, sondern eine enge Serie ist, wie die Spiele sich entwickeln. Das meine ich zumindest immer mit einer engen Serie.
So, und weil es bei uns jetzt zeitlich wieder eng wird, Anti, ganz schnell in die Kabine und dann gucken wir im letzten Drittel nochmal auf den heute beginnenden Playoff-Start in der DEL 2.
Ja, da wird Kassel dann erstmal gefordert werden von den Lausitzer Füchsen. Und das ist natürlich eine Konstellation, da sagt jeder, Kassel, die beste Mannschaft der Vorrunde. Und die Lausitzer Füchse haben sich gegen Bad Nauheim in den Pre-Playoffs oder in der ersten Runde der Playoffs durchgesetzt, haben es geschafft. Dürfte eine klare Sache sein, aber die Playoffs funktionieren normalerweise anders. Du bist Underdog. Die Lausitzer haben natürlich auch den Vorteil, dass sie aus Berlin Spieler bekommen, also junge Spieler, die in der zweiten Liga sehr gut performen, unter anderem ein Jonas Stettmer, der überragend spielt, 22 Jahre jung, Torhüter, und der spielt absolut überragend und der war sowas wie die Lebensversicherung der Lausitzer in den Pre-Playoffs, hat da gespielt, absolut überragende Leistung gezeigt und das darf er zumindest teilweise in den Playoffs auch zeigen. Und wird dann natürlich auch nach Berlin abberufen werden, logischerweise als Backup. Da gibt's übrigens nur so in Klammern in Berlin übrigens auch nochmal das Rennen zwischen, ob es Hildebrand oder Stettmer wird, die Nummer 1 für die Playoffs. Also das schaue ich mir auch noch an. Da kaufe ich mir eine Tüte Popcorn und werde das von außen beobachten, wie die Berliner das mit ihrem Torhüter regeln. Aber da bin ich wirklich gespannt. Das gibt interessante Konstellationen in der zweiten Liga. Aber das ist natürlich die interessanteste, wie Kassel sich jetzt schlägt, wenn es jetzt drauf ankommt.
Du hast es angesprochen, Kassel gegen Lausitz. Ravensburg hat sich auch in den Pre-Playoffs durchgesetzt. Treffen auf den zweitplatzierten Regensburg. Landshut Kaufbeuern, ein Duell, wo es wenige Autokilometer dazwischen zwischen beiden Standorten liegt. Und dann hast du noch die Eisberaten Krimmitschau, die eine gute Saison gespielt haben, gegen auch einen aufstiegsambitionierten Pinguin aus Krefeld. Und dann beginnen heute auch die Play-Down-Serien zwischen Selb und Dresden und den Star Bulls Rosenheim und den Bietigheim Steelers. Und da ist ja die Konstellation, Anti, dass der besser Platzierte geht ja mit einer 2-0-Führung in die Serie. Kannst du das kurz erklären?
Ja, man will einfach so dieses Überraschungsmoment wegnehmen, weil da geht's halt einfach um viel. Und du willst einfach, sagen wir es mal so, demjenigen dann schon die Möglichkeit in der Liga zu verbleiben, ein bisschen erhöhen. Das ist so der Hintergrund. Und übrigens vielleicht noch ganz kurz noch zu Dresden. Dresden hat ja die Ambition eigentlich aufzusteigen in die DEL. Und die müssen da jetzt schauen, dass sie nicht noch absteigen aus der DEL2. Also das ist nochmal eine ganz, ganz Riesennummer. Die haben sich ja sehr verstärkt, aber hat dann hinten raus dann doch nicht zu dem Erfolg geführt, den man sich erhofft hatte.
Also die starten die Serie in Selb heute. Selb führt. Die Serie kriegt einen 2-0 Vorsprung. 2-0, das heißt, Selb muss 2 Spiele gewinnen, um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Dresden gleich 4. Und du startest natürlich auswärts. Das ist auch nochmal was. Du hast 4 Mannschaften, die Playdown spielen. Da lassen wir uns mal überraschen. Ich bin regelmäßig im Austausch mit Danny aus den Birken. Ich bin gespannt, was er sagt. Spielt ja zwischen dem Pfosten der Dresdner Eislöwen. Und wir werden das Ganze oben dann beobachten, ob die Kasseler Huskies Anlauf nehmen zum Vollsprint oder ob sie vielleicht sogar ein bisschen in Straucheln oder auch in Stolpern geraten können. So, zur Abschlussfrage, Anti. Jetzt geht's ja los. Die schönste Zeit des Jahres, die geilste Zeit in der Penny DEL. Und ganz simpel, Anti, ich würde dich gerne fragen, jetzt 2 Heimspiele der Kölner Haie. Glaubst du, der KIC setzt sich durch, trifft auf Bremerhaven oder kann Ingolstadt, ich will mich ja nicht zu weit rauslehnen, kann Ingolstadt ein entscheidendes Spiel 3 erzwingen?
Glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Kölner wirklich, die haben mich überzeugt, die haben sich nochmal eine Auszeit genommen gegen die Adler. Ja gut, unsere Adler waren sehr stark da beim letzten Hauptrundenspiel, aber da hatten die Kölner wirklich sowas wie ein Systemabsturz in diesem Spiel und ich glaube an die, weil ich kenne das, ich kenne die Mannschaft, ich finde die Mannschaft viel besser als Platz 8, wo sie abgeschlossen haben. Und die Ingolstädter waren mir zu inkonstant in der Saison und auch das Spiel sprach schon Bände. Garteig auch nicht so, oder die Torhüter beide, Williams und Garteig, nicht so auf der Höhe, wie ich sie erwartet habe während der ganzen Saison. Also ich sag mal so, dass die Kölner werden sich in einem engen Spiel heute durchsetzen und auf Bremerhaven treffen. Und dann bin ich gespannt, wie die Serie ausgeht. Also ich sehe Köln noch nicht chancenlos.
Und eine kleine Follow-up-Frage. Was
machen die Gedanken mit dir, wenn du auf die Konstellation schaust, dass Straubing auf Schwenningen trifft und einer der beiden, Anti, dementsprechend auch im Halbfinale stehen wird?
Tja, das ist ein Hammer. Also das ist natürlich auch so ein bisschen ein Farbtupfer, muss man sagen, dann auch dadurch in der deutschen Eishockey-Liga, dass du, für Schwenningen wäre es natürlich sensationell. Ich finde, Schwenningen ist ein Eishockey-Standort, der sich entwickeln sollte, sich entwickelt hat in den letzten Jahren. Das finde ich klasse. Genauso wie auch die Straubinger, die sich so gut entwickelt haben, anfangs so als graue Maus gesehen wurden und plötzlich sind sie da wirklich immer oben mit dabei. Die haben es beide verdient, finde ich. Und deswegen, ich schätze aber, obwohl ich, wie gesagt, Steve Walker kenne von seiner Zeit aus Mannheim und wirklich mag und wirklich ich finde einen tollen Typ und einen tollen Trainer. Aber ich glaube, auch wenn ich Steve Walker die Daumen drücke, ich glaube, dass da Straubing dann sich ins Halbfinale durchsetzen wird. Und da ist dann alles offen. Und das ist was Tolles. Wenn so diese kleinen Small-Market-Teams, wie man bei uns in Finnland sagt, also so diese Small-Market-Teams, also wenn diese kleinen Standorte, wenn die es schaffen, da wirklich hochzukommen, das finde ich immer super.
Wir lassen uns überraschen, Andi, wir werden drüber sprechen. Wir gehen jetzt mal zurück in die Kabine und werden gucken, wie wir unseren Preis aufteilen, wer welches Element mit nach Hause nehmen darf oder ob wir es auch bei der Mannschaft lassen, weil wir sind nur so gut wie die Mannschaft. Du nimmst es natürlich als Individualpreis, das habe ich in deinem Anfangsmonolog verstanden. Ich teile den gerne mit meinem Team und das
die Flasche Sekt nehme ich mir auch in die Jacke mit rein, weißt du.
Blumen mit nach Hause, das werden wir jetzt in der Kabine ausdiskutieren.